Fancy Ryan Clancy here. You have to listen to the fanciest podcast I know, Catch Club.
Oh my God!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuesten Ausgabe hier im Catch Club. Independent Circuit steht mal wieder auf dem Plan, wie in den meisten Fällen auch. Und wir reden heute über ein Comeback. Don't call it a comeback. Sie sind wieder da, gerebrandet, aus alt macht neu, aber ist trotzdem eigentlich alt geblieben. Wir reden über No Holds Barred, The Chains, Volume 98 und 99 aus unserer Lieblingsarena, der TWE Arena, der Grand Bud Arena in Red Bank, Tennessee. Mache ich natürlich nicht allein, denn mit wem soll ich das sonst anderes machen, wenn wir über ICW und über Chattanooga reden, als mit dem Sebastian?
Ja, vielen Dank für die Introduction, Drew. Ja, mit ICW No Holds Barred wird jetzt zu No Holds Barred, ne? Das ist so ein bisschen, aus Ryder wird fix, sonst ändert sich nichts.
Genau. Das stimmt absolut. Also, man hat sich ja absichtlich wenig Mühe gegeben, das deutlich anders aussehen zu lassen, ne?
Das ist richtig, ja.
Aber das ist ja auch okay, ne? Das ist ja auch, ich meine, wir wissen ja alle, warum es so gemacht worden ist, was die Gründe davor sind, und deswegen ist das ja auch okay. Und das waren jetzt quasi die Comeback-Shows, die ersten Shows dann wieder seit dem Rebranding. Und man hat sich gedacht, wo machen wir das? Natürlich in Red Bank, Tennessee, in der TWE Arena oder die Grand Bud Arena, wie sie jetzt, was ist Grand Bud oder wie genau haben sie die jetzt genannt?
Ja, also ich weiß nicht, ob der offizielle Name ist, aber Grand Bud ist ja der Großvater von Jaden, der jetzt auch in die SCI Hall of Fame eingeführt wurde, und deswegen ist das jetzt wahrscheinlich so ein Beiname, genau, ist das jetzt wahrscheinlich so der Beiname der Halle, ob es der offizielle Name ist, weiß ich nicht, aber er wird mit so genannt, genau.
Wird mit so genannt, aber damals hieß sie noch nicht so, weil das Ganze war ja eine Woche vor dem SCI, diese Shows.
Richtig.
Wenn ihr sie auch noch nicht gehört habt, hört gerne unsere SCI Preview, die wir mit der guten Val Pancakes auch aufgenommen haben. War wieder eine sehr schöne Ausgabe, aber diesmal, so wie im letzten Jahr, natürlich auf Englisch dann.
Richtig.
Und dazu wird ihr sicherlich dann auch noch was von uns hören, review-technisch. Aber wir reden erstmal über No Holds Barred, The Chains 98 und die 99. Also wir sind kurz vor der Nummer 100. Die ist nämlich dann nämlich die nächste Show. Das wird auch sehr cool, da freue ich mich wirklich sehr drauf.
Also es ist genauso, wie wir alle vorhergesagt haben, ja. Weil Danny hatte ja gesagt, ja, wir müssen ja mit ICW No Holds Barred weitermachen, weil wir müssen ja auf jeden Fall die 100 noch voll kriegen, ja?
Ja.
Und wir haben schon gesagt, ach komm, als wenn er nach der 100 aufhört, dann sagt er jetzt und dann macht er doch noch weiter. Es sind auch danach schon wieder Shows angekündigt. Also natürlich geht's auch nach der 100 weiter, come on.
Ja, gerne. Aber das habe ich auch nie irgendwie in Frage gestellt, wenn ich ehrlich bin. Also das war mir von vornherein klar. Also gerade mit dem Rebranding, rebrandest das ja jetzt nicht als Neues und machst da nur drei Shows oder so, ne?
Das ist halt genauso wie, wenn Danny nach jedem Match, was er hat, sagt, ey, ich bin alt, ich bin kaputt, ich kann das nicht mehr machen. Und zwei Wochen später, einer ist ausgefallen, okay, ich wrestle wieder.
Okay, ich wrestle. Das hat er übrigens auch gesagt, ja, am Anfang hat er gesagt, ne, jeder Wrestler, der gebookt worden ist, der ist in Chattanooga oder in Red Bank, ist quasi alles da. Ist eine Seltenheit, absolut, aber jeder Wrestler, der angekündigt worden ist da. Das sollte sich dann am zweiten Tag leider ein bisschen ändern, aber Stand dieser Show war es auf jeden Fall so. Und wir starten direkt rein mit dem ersten Match. Jameson Shook, der Lokalwrestler, gegen Eric Ryan. 11 Minuten 29. Sebastian, wie fandest du das Match?
Wir haben ja schon öfters, glaube ich, gesagt, ich denke, wir sind uns da relativ einig, dass wir finden, dass Eric Ryan jetzt nicht der Top-Deathmatch-Wrestler ist, aber dass er immer recht anständige Matches abliefert.
Ja.
Und ich finde, das hier war so ein typisches Eric Ryan-Match. Mhm. Das war anständig, das war auch als Opener ganz gut gewählt. Es war jetzt keines der absoluten Top-Matches der Show. Ich würde so auf 4, glaube ich, sehen, was ziemlich genau die Mitte sein müsste. Waren 7 Matches, ne? Ja, genau. Und ich fand es aber als Beginn ganz gut. Und es war ja auch durchaus spannend. Jameson Shook, der inzwischen Heel ist, das hat auch gut gepasst. Das ist bei Eric Ryan auch so ein Ding. Eric Ryan ist, würde ich sagen, eigentlich ein ziemlicher Tweener. Und so ein bisschen entscheidet immer der Gegner, was er ist.
Ja, das stimmt.
Und hier ist er halt dann eher Face gewesen. Und ja, ich finde, das war durchaus ein gelungener Auftakt.
Ja, würde ich auch sagen. Ich fand das auch solide. Ich weiß halt nicht, wenn Jameson Shook den Tag drauf in dem großen Cage-Match ist, ob ihn dann hier hätte verlieren lassen müssen. Aber okay. Eric Ryan ist ja der erfahrenere Wrestler, also geht das sicherlich dann doch irgendwie klar.
Ja, man könnte auch sagen, dass vielleicht, also in der Overall-Wrestling-Welt natürlich absolut nicht, aber in ICW und Spart haben die zumindest mal ein gleiches Standing, vielleicht ist Eric Ryan noch leicht über ihm, weil er auch einer der Leute ist, die ziemlich von, ich glaube, der war fast von Anfang an mit dabei und sehr, bei sehr vielen Shows.
Ich hab's nachgeguckt letztens, er war bei der ersten bei der ersten NHB schon da.
Weil Eric Ryan ist schon jemand, der ein großer Mainstay ist bei ICW North Spart.
Ja.
Insofern kann man das hier schon in dem Kontext verargumentieren, glaube ich.
Ja. Ja, wir müssen aber mal es gibt eine Sache, die haben mir in dem Match nicht so gefallen. Und zwar, das sind zwar keine Matches mit bestimmten Gimmicks, die angekündigt werden, aber manche Matches haben ja dann doch so bestimmte Gimmicks oder Waffenpools. Ach, ich finde ja dieses Terracotta-Ding halt. Ja, ich finde dieses Terracotta-Dings irgendwie ja nicht so geil. Also, das hat sich irgendwie auch sehr schnell abgenutzt, weil man damit auch nicht so viel irgendwie machen kann, finde ich.
Weil das ist halt, ne? Ja, diese Terracotta-Stipulation ist der Antonio Honda unter den Deathmatch-Stipulations. Ne? Beim ersten Mal denkst du noch, die Fuchsgeschichte ist ganz lustig. Aber wenn du es zum 150. Mal siehst, denkst du dir so, boah.
Ja, ich finde es so. Also für die, die das nicht wissen, das ist auch so eine Art Tonerde halt quasi, Terracotta.
Genau. Das sind auch so ich denke, Terracotta können manche vielleicht kennen. Es gibt ja diese bekannte chinesische Terracotta-Armee. Ist ein sehr bekanntes Artefakt quasi. Ne? Ich glaube, in dem Kontext ist das vielleicht den einen oder anderen bekannt, weil ich glaube so, manchen kann das auch im Alltag begegnen, weil es gibt ja auch Blumentöpfe aus Terracotta, das gibt's auch.
Ja,
genau, also das Material ist das.
Ja, also sollte bekannt sein, sieht halt irgendwie so, ich sag mal, wie hellerer Ton, würde ich sagen, sieht das so ein bisschen aus.
Ich glaube, das ist es auch de facto.
Ja, ich würde sagen, ja. Das finde ich halt irgendwie so als Stipulation oder als Gimmick nicht so geil, aber das Finish war halt cool gemacht mit dieser Stoppage dann halt da von Eric Bryan oder so. Das war wieder kreativ. Ja, der Rest war halt so okay. Also es war ein solides Match, so irgendwo in der Mitte der Card, von der Platzierung her finde ich das dann okay, also von der Qualität her. Da kann ich zustimmen, denke ich. Ja. Da ging es weiter mit etwas, was man jetzt nicht so oft sieht, nämlich so Multi-Man-Death-Matches. Hast du ja eigentlich nicht so oft, wenn dann hast du mal so Tag-Team-Matches, wenn die Pillars halt da sind, aber so Four-Ways oder sowas hat man eher selten. Hatten wir aber hier ein Four-Way-Match. Anakin Murphy, Gary Jay, also die beiden Anzeit- und Don't-Care-Menschen, Sean Campbell, natürlich TWE Mainstay, auch ehemaliger Geek City Champion, und dann quasi der Deathmatch-Veteran mit Lucky 13. Was ist denn deine Meinung zu diesem Match, Sebastian?
Also ich fand das Match echt anständig. Ich fand, das war eigentlich ganz schöner. Four-Way hat sich so ein bisschen angefühlt wie so ein Scramble bei GCW, fand ich. Nur halt so mit dem Deathmatch-Bereich dabei. Ich muss auch sagen, Lucky 13, haben wir ja schon öfters gesagt, man merkt halt, dass er, sagen wir mal, nicht mehr auf seinem Peak ist ja ein ziemlicher Veteran im Deathmatch-Bereich. Ist auch tatsächlich noch gar nicht so alt, hat aber halt schon 22 Jahre Deathmatch-Wrestling in den Knochen. Und das auch teilweise wirklich der härtesten Sorte, das merkt man ihm an. In solchen Matches, finde ich, geht er immer noch total klar. Also, da kannst du immer noch gut einsetzen. Ich verstehe halt noch nicht ganz, warum er hier gewinnen muss. Das war das Einzige, wo ich sagen muss. Also er ist der hier am wenigsten den Sieg gebraucht hätte, von meinem Verständnis.
Ja, absolut.
Ansonsten war das aber ein anständiges Match und in den 9 Minuten 17 auch absolut richtig von der Länge her gewählt.
Ja, ich war halt, also das Einzige, was ich mir halt erklären könnte, wäre aufgrund von dem, was mit ihm dann am Tag danach passiert ist.
Oh ja, da könntest du sogar recht haben. Aber da ist die Frage, wäre das dafür nötig gewesen?
Also meiner Meinung nach nein. Aber gut, ne, das heißt ja, kann ja sein, dass das die Booker-Menschen dann vielleicht anders sehen oder sowas halt, ne? Aber ich hätte da auch irgendwie jeden passender gefunden. Also von mir aus hätte es auch ein Ende gemacht können oder so Gary Jay oder sowas halt.
Ja, auch Sean Campbell.
Sean Campbell von mir hätte ja auch passt, weil er halt der Hometowigste halt von denen ist, ne?
Ja, und Sean Campbell ist auch jemand, der ist bei jeder ICW oder jetzt nur noch Nurse Bart Show da, die in Chattanooga stattfindet. Also der ist quasi so ein Red Bank TWE wieder Mainstay von.
Ja, genau. Deswegen hätte ich das auch okay gefunden, halt, aber ja, gut, so ist es halt. Ne? Lucky 13 ist immer noch irgendwie der größte Name oder sowas halt. Vielleicht kann man es auch damit so ein bisschen argumentieren, aber ja, hätte er nicht gebraucht. Ich fand es auch solide, war aber auch nicht so lang.
Ja.
Dann kam auch für mich, meiner Meinung nach, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, das beste Match.
Nicht nur das. Also für mich war das hier wahrscheinlich das zweitbeste Match der Show.
Ja, da würde ich, glaube ich, mitgehen. Ja, ja. Wir reden aber mal drüber, es war Angel Metro gegen Dimitri Alexandrov. Vorweg, ich würde sagen, das war auf jeden Fall das beste Deathmatch, was Angel Metro bis jetzt hatte.
Ja, das war das beste Match, was ich bisher von Angel Metro gesehen habe. Punkt, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also das gegen Murdoch war schon ganz gut, aber das hier war nochmal besser, finde ich. Weil sie auch, also das Problem ist, war bei mir immer so ein bisschen, man hat meiner Meinung nach, das meine ich jetzt nicht mal böse, aber man hat versucht, so ein bisschen aus ihr die neue Casey Kirk zu machen. Finde ich. Was ich damit meine ist, sie hat halt sie hat halt in den Deathmatches immer sehr, 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 sehr viel gefressen. Also man wollte sie immer so als die darstellen, die halt alles einstecken kann, keine Ahnung, jeden kranken Spot und dann trotzdem immer wieder aufsteht und am Ende dann knapp verliert oder sowas halt. Das war mir immer mal teilweise so ein bisschen zu drüber halt. Und gerade bei jemandem, der halt neu ist in Deathmatches, nehme ich das immer dann nicht so ganz ab irgendwie.
Ja, vor allen Dingen, der Punkt ist halt, es ist ja nicht so, dass sie schlecht ist, sondern ich finde, man sieht, dass sie Talent hat. Aber ich habe teilweise das Gefühl, man wollte es bei ihr ein bisschen sehr beschleunigen.
Ja, und hat absolut. Sie
zu früh, also hat er so ein bisschen den zweiten Schritt vorm ersten gemacht. Weil wenn du sie langsam aufbaust, ist das absolut, man muss auch sagen, du hast es ja gerade schon gesagt, die ist erst 4 Jahre, noch nicht mal 4 Jahre überhaupt im Wrestling, ne? 25.10.2022. Und dafür ist das, wenn man bedenkt, dass sie auch Deathmatches macht, ist das schon vollkommen solide bis anständig, was sie zeigt. Also da gibt es viele Leute, die bei anderen Ligen in hohen Positionen sind im Deathmatch-Bereich, die deutlich schwächer sind. Aber man will bei ihr manchmal ein bisschen viel, habe ich das Gefühl.
Ja, das ist auch mein Problem so ein bisschen halt. Also, ne, deswegen finde ich den Vergleich so mit Casey Kirk dann doch irgendwie ein bisschen passend oder sowas, halt, dass man da irgendwie sowas neu. Da hat ja auch mal Brandon Kirk, hat ja auch mal geschrieben, so ja, es gibt nur eine Frau, eine Woman im Deathmatch Wrestling, so quasi so ein bisschen.
Ja.
Ja, also das ist ein bisschen viel, aber hier fand ich das okay. Hier hat man das so ein bisschen heruntergefahren. Oder kam zumindest mir so vor. Deswegen war das auch so ein bisschen ausgeglichener. Ja gut, Dimitri Alexander hat sich trotzdem gewonnen, aber ich fand das schon ziemlich, ziemlich gut, muss ich sagen. Wie siehst du das denn?
Ja, das hatte auch mit den krassesten Spot, den der Abend da hatte, nämlich das mit diesem Brett mit den Gabeln und so.
Oh ja, stimmt.
Boah! Vor allen Dingen, das ist da wirklich runtergesuppt. Also du musst dir vorstellen, du hattest dann dieses Brett mit den Gabeln und dann siehst du richtig, wie das komplett über diese Gabeln runtergelaufen ist. Das sah so krank aus, fand ich. Aber es war auch ziemlich kreativ. Nicht nur an der Stelle, sondern auch an anderen Stellen. Das fand ich sehr positiv. Das war nicht so 0815-Kram. Was ja durchaus typisch ist für Alexandrov, der generell ein sehr kreativer Deathmatch-Wrestler ist, finde ich.
Das stimmt.
Obwohl, gibt ja Leute, die behaupten, das gibt's gar nicht mehr, ne? Und wird nur noch aufeinander eingehauen, ne? Seit 2010 oder 2009. Aber ich finde, er ist ja ein gutes Gegenbeispiel und da hat Angel Metro echt gut mitgehen können, wie du schon sagst. Das war auch nicht. Also, Alexandrov hat gewonnen, das war erwartbar, aber das war durchaus dann im Match relativ spannend. Ich habe auch ein paar Mal gedacht, so, ja, könnte auch verlieren. Man hat es auch von der Länge nicht übertrieben, also 12 Minuten super dafür, deswegen. Es gibt auch ein Match, was ich klar besser finde. Und dann gibt es noch ein anderes Match, was, glaube ich, andere besser finden, was man auch besser finden könnte, wo man aber auch argumentieren kann, dass man das hier davor sieht. Deswegen, so in dem Bereich zweit, drittbestes Match sehe ich das auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Kam das dann danach mit Dr. Redactor oder kam das beim Tag drauf? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher.
Ich weiß es auch nicht mehr. Aber erzähl gerne.
Ich glaube, das war nämlich hier, ja, weil Danny DeManto kam dann raus, meinte dann so, ne, ja, ne, du hast dich jetzt hier bewiesen, bist jetzt lange dabei und sowas halt schon, ne, hast dich gut gemacht, ging halt quasi das Licht aus und da war Dr. Redacted, der ihn mit seinem Mist halt vollgesprüht hat.
Ja.
Und, Dimitri Alexandrov, vielleicht hat man damit auch ein bisschen vorweggegriffen, wie die Titelmatches von Dr. Redacted ausgehen an diesem Wochenende, aber okay,
Nein.
Ja. Nein, Quatsch, ne? Nein. ja, aber bei der 100, gibt es da Dimitri Alexandrov gegen Dr. Redacted. Das finde ich sehr cool, dass Dimitri den Spot hier kriegt bei der 100, bei der großen Show. Das ist schon ziemlich cool. Also, aber du hast es schon erwähnt, der ist auch sehr kreativ, was das angeht, so generell halt. Ne? Der macht halt viel so Stuff. Der hat sich ja auch in sehr kurzer Zeit wirklich als ein sehr guter Deathmatch-Wrestler etabliert. Ist mittlerweile auch bei eigentlich fast jeder ICW, bei jeder NHB-Show. Von daher finde ich es schon verdient.
Auf jeden Fall. Also Alexandrov war relativ lange so ein Geheimtipp, wo man auch gesagt hat, ah, wäre schön, ne? Er hat natürlich auch er hat vor allen Dingen einen Standortnachteil, weil der Gute ja nun mal in Texas wohnt. Und das ist ja nicht mal so gerade um die Ecke zu den ganzen großen Deathmatch-Ligen. Und deswegen war der lange Zeit wirklich nur so in Texas in der Szene bekannt und hat es dann irgendwann geschafft, da rauszubrechen, was mich auch sehr freut.
Ja, das ist sehr gut. Weil Texas hat auch, glaube ich, nicht so die große Deathmatch-Szene, ne?
Nee, die haben tatsächlich einiges an Ligen, das haben sie schon. Wobei man auch sagen muss, es ist auch teilweise auch sehr weit auseinander, weil Texas ist ja doppelt so groß wie Deutschland fast. Ja, das ist ja riesig. Und er war da aber bei Ligen. Also die einzige Deathmatch-Liga, die mir einfällt, die sie haben, ist Loco. Und dann der Rest, wo er auch so war, so Inspire AD und sowas. Das sind jetzt Ligen, ja, da gibt es schon mal ein Hardcore oder ein Deathmatch, aber die sind jetzt nicht explizit oder Inspire Pro oder so, die sind nicht explizit als Deathmatch-Ligen bekannt. Ne? Also ich glaube, das Größte, wo er lange Zeit war, was Deathmatches anging, war in der Endzeit bei IDW Mid-South. Da hat er 3-4 Matches gehabt, irgendwie Anfang der 2020er. Ja. So, das war ja schon zum Zeitpunkt, wo einer mit Mittwoch schon halb tot war, wenn wir ehrlich sind.
Ja, gut. Ja, da bleibt da halt nicht viel anderes übrig, dann halt, wenn du noch so ein kleinerer Wrestler bist oder sowas halt, ne?
Genau.
Ja, nee, aber dafür freue ich mich. Ich mag den auch wirklich sehr, sehr gerne. Dimitri Alexandrov war ja die Woche drauf dann auch im SCI am Start. Genau. Also schon gescheiter Typ, ja. Danach gab es auch so ein kleines Highlight, halt sicherlich nicht matchwise, aber generell. Es sollte eigentlich ganz normal El Schlacko gegen Poondog geben.
Und ganz normal und El Schlacko gegen Poondog hinsatz ist auch schon gut.
Ja, das stimmt allerdings. Ja, und da hat sich aber noch jemand Drittes dazu eingeschaltet, nämlich, so wird er hier genannt, den Namen habe ich mir nicht ausgedacht, das steht hier so auf Cage und so wurde er angekündigt, nämlich El Negro. Quasi mit einer.
Was Hochfurt mit Maske war, ne?
Genau, mit Rey Mysterio-Maske.
Yeah.
Ja, und dann haben die halt, das war halt dann kein richtiges Deathmatch, das war so ein Art Comedy, aber ein unterhaltsames Hardcore-Match, würde ich sagen.
Ja, so Comedy-Entertainment-Hardcore-Match, würde ich das nennen.
Ja, aber ich fand das schon sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Also das war schon sehr, also Poondog ist ja eh großartig, ne? Ich glaube, Tank mag den auch sehr gerne.
Ich möchte es ja nochmal betonen, das steht auch auf dem Shot, er ist nicht Tank,
Poondog. Er ist nicht, ganz er ist wichtig. Nicht Tank, also wer das sagt, der, da weiß ich nicht, ne? Ja, und El Schlacko ist halt also deutlich interessanter und charismatischer als sein amerikanischer Cousin.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Auf jeden Fall, ja. Und das war so an der Position von der Karte vielleicht sogar ganz richtig platziert. Das war halt lustig, war halt spaßig. So, ich habe mich teilweise sehr kaputt gelacht. Das war schon lustig. Auch wenn er da die Musik einsetzt und dann so Poondog und alle anfangen zu tanzen und sowas, ist das schon großartig, ist das schon goldig. Ne? Also das ist dann schon, mit so einem Quatsch hast du mich ja immer.
Es war in den 7 Minuten genau das, was es sein sollte auf der Position. Das war für das, was es war, echt anständig, finde ich.
Kann man auch mal machen und sowas, das geht halt auch absolut klar. Ich finde das auch cool. War spaßig. Ich glaube, mehr braucht man da gar nicht drüber sagen. Es war ja auch 7 Minuten nur lang, war ja auch nicht so lang jetzt halt. Dann geht's weiter. Das könnte ich mir vorstellen, dass ein Match ist, wo unsere Meinungen ein bisschen auseinandergehen. Und zwar Reed by God Bentley, also quasi der andere Teil der Rejects. Traf auf einen der neuesten Aufsteiger jetzt im Deathmatch-Wrestling aus Mexiko, Niño Extremo. Und ich muss schon sagen, das habe ich schon in meiner Review zum Tournament of Survival gesagt mit Morbo, lieber Grüße an der Stelle. Also, ich finde Niño Extremo per se jetzt nicht schlecht oder so, der ist auch ein cooler Dude, scheint auch ein gescheiter Kerl zu sein. Aber mein Lieblings-Deathmatch-Wrestler wird das nicht, weil der halt so Vollgas-Spotty-Motty halt ist, ne? Und da hast du halt dann schon Leute irgendwie wie Redacted und wie Sicko und sowas halt, die das dann vielleicht sogar besser machen, also Redacted auf jeden Fall, finde ich. Ich fand's immer noch nicht schlecht, und hat auch Laune gemacht, war vielleicht mit 16 Minuten ein bisschen lang, aber ich hoffe einfach, dass Niño Extremo so ein bisschen dieses Ganze so ein bisschen irgendwie runterfährt, so dieses so komplett Vollgas und vielleicht statt 180 nur 90 km/h oder sowas vielleicht losdüst oder sowas. Ich glaube, da könnte ich da ein bisschen mehr abgewinnen. Aber wie siehst du das denn?
So komplett verschiedener Meinung sind wir da gar nicht. Weil das war das Match, wo ich gerade meinte, ich glaube, das würde ich tatsächlich auch noch hinter Dimitri Alexandrov gegen Angel Metro sehen.
Ja, ich auch.
Also ich fand das schon ganz gut. Ich fand das aber, ich glaube, ich fand es auch besser als du. Ich fand es aber auch nicht so gut wie andere. Es gab ja Leute, die haben gesagt, das war für die Match of the Night.
Nee, das ist so
oder mein Mindest ist das zweitbeste Match. Das finde ich nicht. Also da fand ich ein Match noch deutlich besser und wenn ich es nebeneinander halten würde, eben weil Alexandrov gegen Metro auch kompakter war, weil ich fand das auch ein bisschen lang. Du hast gerade gesagt, mit Nino Extremo. Ich würde sogar sagen, Sicko the Clown ist da noch mal weiter als Nino Extremo, weil Sicko the Clown ist eher... Sicko the Clown ist so ein klassischer Junior Heavyweight Wrestler, der auch Deathmatches macht.
Das stimmt.
Also der ist halt eher so, ne, vielleicht eine etwas noch hardcore-ige Version von Mr. Danger oder so, der ja auch jemand ist, der mal Deathmatches macht, aber der eigentlich auch wirklich ein guter Wrestler ist, ne? Und jemand, der vielleicht so ein bisschen in die Tradition von Leuten wie Trent Acid oder sowas geht, ne? Also so Leute, die man auch, Nick Mondo und so, die auch an sich gar keine schlechten Highflyer waren, aber halt dann noch das Deathmatch oben drauf gepackt haben. Während Nino Extremo halt schon eher Dr. Redacted 2 ist, also einfach Spot Monkey, so. Ich glaube schon, dass sich das noch ein bisschen ändern wird, weil du hast gerade gesagt, Nino Extremo ist so der Aufsteiger im Deathmatch Wrestling. Nino Extremo ist nicht der Aufsteiger im Deathmatch Wrestling, das ist der Raketenstarter am Deathmatch Wrestling.
Das stimmt.
Weil der ist innerhalb von 4 Monaten überall gewesen. Also ja. Bei den anderen hast du es ja noch so, dass da, ne, selbst bei Redacted war es so, dass der hatte ja seinen Anfang hier, der war ja früher Dr. Cube bei Kaiju Big Battle, so hat er ja angefangen. Und dann war er eine Zeit lang halt so bei Limitless noch mit dem Gimmick, war dann so bei Blitzkrieg, bei hier, no, wie heißt nochmal die Liga von Casanova Valentine, New Fear City, genau, Unsanctioned Pro, Time Bomb und so. Und dann hat er sich halt erst bei ICW North Bart quasi ja etabliert und dann war halt auch in Japan, dann war er bei GCW. Aber das war jetzt alles, was ich gerade erzählt habe, so ein Weg von 6 Jahren oder so. Ne? Bei Nino Extremo war das, glaube ich, nicht mal 6 Monate.
Ja, das stimmt. Der war auf einmal, der kam auch so vollkommen aus dem Nichts halt irgendwie, ne?
Ja, ich meine, der hat noch nicht mal ein Catfish-Profil und der war schon beim Tournament of Survival, ne?
Ja, krass, stimmt.
Das ist schon bei dem heftig. Deswegen, ich glaube schon, dass sich das nochmal ändert. An sich hat das auch schon Spaß gemacht, war ein dynamisch, war ein unterhaltsames Deathmatch, aber vielleicht nicht ganz so dolle, ein bisschen kürzer, dann ist es noch besser. So
will ich das. Ja, das stimmt, aber du hast auf jeden Fall mit Reed Bentley, der hat ja dann auch wieder eine Promo gehalten und ihn overgebracht, hast ja mit Reed Bentley auch schon dann jemanden, das war ja bei Sicko auch so, wenn man noch so ein bisschen Zweifel an jemandem hat oder sowas halt, dann schickt man ihn einfach gegen Reed Bentley in ein Match und dann sagt der, ob der Typ gescheit ist oder nicht, so ungefähr.
Reed Bentley finde ich super underrated im Deathmatch Wrestling.
Ja, das Problem bei Reed Bentley ist, es gibt schon einen deutlichen Gap zwischen ihm und seinem Tag-Team-Partner. Aber
ja, wenn der Tag-Team-Partner einer der besten Deathmatch-Wrestler aller Zeiten ist, kann das vorkommen.
Genau, das ist halt das Problem. Also ich finde ihn auch underrated, ich finde ihn auch sehr gut, Reed Bentley. Aber wenn halt der Tag-Team-Partner John Wayne Murdoch ist, dann hast du halt ein Problem, ne?
Ich finde, das ist jetzt gar nicht gegen ihn gemeint, ja. Aber weil wir auch gerade schon über ihn geredet haben. Ich finde, in der Hierarchie und im Ansehen ist oft Eric Ryan über Reed Bentley. Und das würde ich genau umgekehrt sehen.
Absolut, ist absolut richtig.
Und insofern, man darf ja auch bei Reed Bentley immer nicht vergessen, dass der Mann halt auch schon 16 Jahre dabei ist, ne?
Ja.
Das ist ja jemand, der ganz früh, der war ja auch 2010 und so 2011, war der ja schon bei Alle Mitzhausen.
Ja, der ist auch schon echt lange dabei.
Deswegen, ich mag ihn sehr. Er ist für mich einer, da haben wir gleich auch schon ein paar Mal drüber geredet, wenn du so die absolut Top-Leute nimmst im Deathmatch Wrestling, er kommt so in der Gruppe danach. Er ist quasi so, wenn so Leute wie John Ray Murdoch, wenn die so, sagen wir mal, A-Plus-Tier sind, ist, oder S-Tier, dann ist er so A-Tier, würde ich sagen.
Ja, das stimmt. Aber er ist irgendwie auch so ein bisschen so der Gatekeeper von ICW oder von NHB. Also immer, wenn da irgendwie ein Neues reinkommt, dann lässt er den halt gegen Reed Bentley ran und dann läuft das schon.
Was ja schon zeigt, wie gut der ist, weil sonst würde man ihm die Position ja nicht geben.
Ist richtig, absolut. Also das ist auf jeden Fall eine wichtige Figur für die Liga, das auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich mag ihn auch sehr gerne, ist auch ein guter Dude auf jeden Fall. Da kamen wir auch schon zum Co-Main-Event, John Wayne Murdoch gegen Nathan Murray. Ich würde sagen, ich glaube, das war das Match of the Night, das war schon ziemlich sick.
Ja, also für mich deutlich das Match of the Night.
Deutlich würde ich auch sagen, also da hat man auch schon echt, du hast das schon angesprochen, die Kreativität von Alexandrov, aber ich finde, auch Nathan Murray ist da echt dicht dahinter. Ich meine, der Typ hat halt ein der hat einen Emmy gekriegt für das Musikvideo zu Judas, was er produziert hat, ne?
Das ist auch so eine Geschichte, die schreibt auch nur das Wrestling, ne?
Die schreibt auch nur das Wrestling. Das ist so irgendwie der randomste Fakt über einen Wrestler, aber ich find das großartig. Der Typ hat einfach vor Chris Jericho das Musikvideo produziert. Das musst du dir mal reinziehen halt. Und hat sogar einen Preis dafür gewonnen. Das ist schon krass, ne?
Und man muss auch wirklich sagen, dass Nathan Mowry halt, wie du das schon sagst, als Produzent und als Regisseur und so, da auch einen Hintergrund hast, das merkst du. Also du merkst, dass das ein Künstler ist, finde ich.
Absolut, absolut. Man hat ja auch seine eigene Liga Blood and Honey Series oder Showreihe, wie auch immer man es nennen möchte halt. Ja, das ist schon ein kreativer Kopf und das merkst du halt auch im Deathmatch-Wrestling, da gab es ja schon krass Sachen. Also da gab es ja auch viel mit Feuer, das ist ja so ein bisschen sein Gimmick, sag ich mal.
Nathan Mowry hat ja auch schon Sachen für IWTV und so mitproduziert. Ich glaube, der hat auch schon Horrorfilme produziert. Ich meine, der hat auch, ich glaube, sowohl er als auch hier der Reverend haben so eine kleine Produktionsfirma für so Indie-Horrorfilme.
Ja, es wird doch immer gesagt, wenn er angekündigt wird, dann sagen sie doch immer Representing Death in the Family. Das ist doch irgendwie so, ist das nicht seine Produktion oder so?
Genau, das ist, glaube ich, seine Produktionsfirma für diese Independent-Horror-Filme, genau.
Ja, und das macht ja dann auch irgendwie Sinn. Also ich sag mal so, wenn du Deathmatch-Wrestler bist, dann ist Kreativität sicherlich ein herausstechendes Attribut.
Ja, du hast ja auch ganz viele Beispiele dafür von Deathmatch-Wrestlern, die auch so totales Künstler-Mindset haben. Ne? Ich meine, guck dir nur mal Ethicus Cora an, beispielsweise.
Ja, absolut. Ne? Als ob man ihn jetzt mag oder mag, was er da so macht, aber seine künstlerische Kreativität, die kann man ihm nicht abschreiten, denke ich.
Ich glaube sogar, dass manche ihn manchmal nicht mögen, weil er so ein verkopfter Metakünstler ist bei vielen Sachen.
Das ist einfach, weil wir ihn alle nicht verstehen, Sebastian.
Genau.
Wobei das ja teilweise wirklich so ist, glaube ich halt. Also das meinte ich nicht mal böse, aber ich glaube, ich glaube auch, dass viele Leute einfach nicht verstehen. Da gehöre ich auch zu, ne? Nicht verstehen. Was möchtest du uns jetzt sagen?
Ich glaube, Ethicus denkt man manchmal in Sphären, zu denen nicht so leicht vorzudringen ist. Das glaube ich wirklich.
Ja, das glaube ich, das glaube ich auch. Ist ja auch per se erstmal nichts Schlechtes.
Nee, aber der ist auch wirklich intelligent, glaube ich. Aber das ist halt manchmal so, das ist ja auch, ne, das wissen wir, glaube ich, alle. Ich bin ja auch ein sehr kunstbegeisterter Mensch. Und wenn du zum Beispiel dich für Kunst interessierst und dann schon mal in Ausstellung warst oder so, dann stehst du ja auch manchmal vor Dingen und sagst dir, was will uns der Künstler damit jetzt sagen? Und dann hörst du dir irgendwie so einen Audio-Guide an und dann ist das so eine 20-minütige Erklärung, dass zum Beispiel eine ganze Ausstellung voller weißer Leinwände, was das eigentlich bedeutet und ne, dass das irgendwie für die Lehre, die geistige Lehre auf der Welt steht und so, und du denkst, okay, cool, aber da wäre ich nie drauf gekommen. Ich glaube, so ist das bei Ethics oft.
Ja, ich glaube, das ist ja auch so ein Künstlerding. Also, ne, du hast halt die Vision und sowas, die siehst dann vielleicht manchmal auch nur du oder sowas halt, ne? Das ist ja auch okay. Es ist ja auch Kunst ist ja auch ein Ausdruck von deiner Vision oder von deinen.
Richtig.
Von dem, was du halt machst. Von daher ist ja auch okay, aber ja, war auf jeden Fall sehr brutal halt, ne? Viel auch mit Feuer und sowas halt. Oder auch am Ende, das Finish war auch krass mit dem Brainbuster auf den explodierenden Stuhl dann. Was da halt gab. Also, da waren schon ein paar sicke Sachen halt da.
Das ist so ein Mowry-Trademark.
Ja, das stimmt. Nee, das war auf jeden Fall echt gut. Beste Match auf jeden Fall der Show. Also ich fand das schon ziemlich, ziemlich stark. Also war gut. Vielleicht sogar das zweitbeste Match des Wochenendes. Kann man das so sagen?
Ich glaube schon, ja. Würde ich sogar sagen, ja.
Ja, ne?
Ja. Also ich muss ja wirklich sagen, ich verstehe inzwischen, also das heißt, ich verstehe es nicht. Es kann gut sein, dass das bei Nathan Mowry auch immer Gründe hat, die wir gerade erwähnt haben. Der hat halt ein Business laufen abseits vom Wrestling und ist natürlich dadurch auch finanziell nicht komplett ans Wrestling gebunden und hat aber auch viel Arbeit in seinem Videoproduktionsberuf.
Klar.
Wenn das der Grund ist, finde ich das auch nachvollziehbar. Aber abseits davon gibt es für mich inzwischen keinen Grund mehr, warum der zum Beispiel noch bei keinem der GCW Deathmatch-Turniere war. Weil, wenn wir uns ansehen, was der in den letzten Jahren für Matches hatte, ne? Ich kann nur wiederholen, das Match, was er letztes Jahr gegen Hoodfoot hatte, ganz zu Beginn des Jahres, im Januar, in der TWE Arena, das war am Ende mein zweitliebstes Match des Jahres hinter Menders gegen Shire von JCW.
Ja.
Weil es einfach
das
so unfassbar, so eins der besten Deathmatches, die ich wahrscheinlich jemals gesehen habe. Und ich sage auch ganz ehrlich, wir sind inzwischen an dem Punkt, lange hat man immer so gesagt, ja, Nathan Mowry ist so eine Nachwuchshoffnung im Deathmatch Wrestling. Nathan Mowry ist für mich inzwischen in den USA mindestens Top 10, wenn nicht sogar Top 5.
Ja, würde ich absolut mitgehen. Ich finde ihn auch echt gut, super. Echt guter Typ auch. Ja, vielleicht wird es ja mal irgendwie dieses Jahr dann was mit dem NGI oder sowas. Das wäre natürlich echt cool, wenn es da mal auch in die Richtung geht. Also ich finde auch echt starker Typ und deswegen auch cool, dass er ja gewonnen hat gegen John Wayne Murdoch. Also das spricht ja dann auch wieder nur für seine Qualitäten halt, ne?
Spricht aber auch für John Wayne Murdoch, dass er sich hinlegt, ne? Finde ich auch gut. Ja, absolut. Ist ja schon so einer der wichtigsten, also einer der, kannst du streichen, er ist eigentlich der wichtigste Wrestler von ICW und zwar unabhängig davon, wer den Titel gerade trägt, finde ich.
Also ja, absolut.
Identifikationsfigur mit.
Ja, also er trägt auch den Namen Deathmatch Ace schon zurecht, also weil das ist er halt, ne?
Ja, also ich sag mal so, wenn du siehst, ne, Tournament of Survival gewonnen, Nick Gage Invitational gewonnen, King of the Deathmatch gewonnen, Slave to the Deathmatch gewonnen, Southern Sickness Cup gewonnen, King of the Deathmatch ist nochmal gewonnen. Also der hat halt wirklich auch einfach eine krasse Bilanz, was der halt schon alles so geleistet hat.
Auf jeden Fall, also schon echt großartiger Typ, aber umso cooler, dass dann halt auch so ein Maori dann halt gegen ihn gewinnen durfte, das war schon ein bisschen überraschend, aber auch großartig auf jeden Fall.
Es wäre, glaube ich, anderswo eine größere Überraschung gewesen, aber es war zumindest noch eine kleine Überraschung, das stimmt.
Das stimmt definitiv. Ja, und dann gab es den Main Event, da war das Ergebnis jetzt keine große Überraschung, würde ich sagen.
Nee.
War aber trotzdem ein wildes Match, ne? Ich habe es eben schon angesprochen, dass das so diese zwei Spot-Monkeys sind. Ja, wenn die da aufeinandertreffen, dann wird es auch halt wild. Also es war Dr. Redacted, der den American Deathmatch-Title gegen Sicko the Clown verteidigt hat. Würde ich wahrscheinlich so auf der 3 oder so setzen von den Matches?
Also ich würde es wahrscheinlich auf 4 setzen. Also ich sehe es auf jeden Fall. Also das ist für mich ein gutes 6-Punkte-Match und das deswegen, weil es ein bisschen zu lang war.
Es war schon lang, das stimmt.
Das Problem ist, Redacted ist ja auch jemand, der gerne mal freidreht. Und dann braucht er eher einen Gegner, der ihn so ein bisschen erdet. Aber Sicko the Clown dreht halt auch frei.
Ja.
Und das halt nicht auf, und das nicht auf eine Art, also, gerade über Hoodfoot gegen Nathan Moby gesprochen. Da waren ja auch die krankesten Spots, aber ich hatte, also gerade bei Hoodfoot habe ich immer das Gefühl, bei Moby auch, die sind immer noch in Kontrolle in der Situation. Das habe ich bei Redacted und Sicko nicht immer.
Ja, das ist absolut richtig. Das war auch gerade gegen Ende, war das dann schon so echt so super Move ausgekicke und sowas halt, ne? Und aus krassen Dingen ausgekickt und sowas halt. Das war dann vielleicht schon ein bisschen dolle, ne? Also schon ein bisschen übertrieben.
Ja, absolut. Muss aber sagen, es hat für mich jetzt die Gesamtshow zumindest nicht irgendwie runtergezogen. Also wenn wir da so im Gesamtfazit sind, war das für mich eine 7 von 10. Wir haben jetzt auch bei Cage Match eine Gesamtwertung aktuell von 6,86, finde ich absolut fair. Das war schon ein gelungener Return, wie ich finde.
Ja, das auf jeden Fall. War auch meiner Meinung nach, aber da kommen wir dann gleich genauer zu, auch besser im Gesamtbild als die Show danach.
Definitiv.
Weil da können wir dann ja gerne direkt mal überleiten.
Also zumindest für mich, also liebe Grüße an der Stelle Morbo, der hat es ja genau umgekehrt gesehen. Man muss natürlich sagen, wir bewegen uns hier auch nicht. Ne? Also wir sagen jetzt nicht, die erste Show war 10 von 10 und die zweite Show war, und für Morbo war die 0 von 10, sondern wir bewegen uns hier immer so im Bereich von einem Punkt mehr und einem Punkt weniger. Aber der hat das quasi genau umgedreht gesehen, dass er die zweite Show dann halt einen Punkt besser fand als die erste. Fand ich sehr interessant, weil wenn wir jetzt gleich über die zweite Show reden, kann ich schon mal, bevor ich jetzt auf die Matches einzeln eingehen, sagen, für mich war das eine quasi One-Match-Show.
Ja, da stimme ich auf jeden Fall zu. Das war aber auch von vornherein irgendwie klar, ne? Also wenn du dann dieses Main Event hast mit diesem Exploding Cage Match und sowas halt. Übrigens das zweite bereits in der TWE Arena.
da gab's irgendwie haben sie es geschafft, dass es noch krasser war. Das erste habe ich ja auch gesehen. Das haben wir auch gesehen. Das war bei Jameson Shook Presents. Aber da kommen wir ja gleich noch zu. Die haben hier tatsächlich nochmal einen draufgepackt.
Ja, absolut. Also für mich war es auch klar eine One-Match-Show, deswegen der Rest war auch so, aber wir können gerne mal anfangen. Da wurde auch direkt gesagt, Lucky 13 hat sich in dem Match am Vortag leider verletzt. Der fällt halt aus und deswegen gibt es jetzt Sicko the Clown gegen Bobby V. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst oder ob du eine andere Meinung hast, aber ich finde jetzt Bobby V nicht so wirklich geil, muss ich ja sagen.
War in meinen Augen klar das schwächste Match des Wochenends.
By far, also definitiv. Also auch wenn Sicko cool ist, aber Bobby, wie kann ich irgendwie gar nichts abgewinnen? Halt irgendwie, weiß ich nicht. Da ist das auch so ein Typ. Gut, der ist jetzt auch gar nicht mehr so jung. Der wrestelt seit 21 Jahren, ne?
Ja, aber...
Wurde von Dysfunction trainiert. Ja. Also, das ist so... Es gibt, früher war ja immer dieses Klischee bei Deathmatch-Wrestlern. Ja, das sind Deathmatch-Wrestler, weil sie nicht gut genug sind, um normale Wrestler zu werden. Und dann machen sie halt irgendwie so Waffenkram und sowas. Ich finde, davon sind wir ja mittlerweile weg. Und du hast auch echt gute oder sehr gute Deathmatch-Wrestler. Aber bei Bobby Wee kommt mir das schon wieder so vor, so irgendwie... Ja, der macht halt nur Deathmatch-Wrestler, weil er halt einfach ein zu schlechter normaler Wrestler irgendwie so ist, gefühlt.
Also, ich glaube, ein paar Ausnahmen, die Regel bestätigen, das stimmt.
Also, ja, ich finde den jetzt nicht wirklich gut. Und wenn dann siehst, der wurde von Dysfunction trainiert, dann kann da ja auch nicht so viel bei rumkommen, ne?
Wieder so jemand, wo man sich fragt, was er ihm beigebracht hat, aber okay.
Ja, ist ein berechtigter Einwand, ist absolut so. Also, ja, da kann dann auch ein Zicko nichts mehr rausholen, halt irgendwie halt, ne? Oder beziehungsweise, ich sag mal so, wenn du es mit einem erfahrenen Deathmatch-Wrestler gemacht hättest, wenn du ihn vielleicht auch gegen so einen Eric Wine oder so einen Reed Bentley gesteckt hättest, hätten die da vielleicht noch was rausholen können. Aber Little Sicko ist jetzt auch kein Wrestler, wo ich sagen kann, der könnte jetzt jemanden Jüngeren durch so ein Deathmatch irgendwie ziehen oder sowas, dass es dadurch irgendwie noch an irgendwie okay wird oder sowas. Aber dafür ist halt Sicko auch nicht der Typ, ne? Oder zumindest noch nicht, sagen wir mal. Vielleicht würde das irgendwann mal.
Wenn du auf den Rest der Card guckst, ist es schwer zu sagen, wen hättest du da tauschen können. Ich glaube, den einzigen, den ich sehe... Also das einzige Match, was man, glaube ich, hätte umgestalten können, ist, wenn man entweder Near Diamond Cutter oder Tank gegen Bobby Wee gestellt hätte und dann Sicko gegen Tank oder Sicko gegen Near Diamond Cutter. Das hätte besser funktioniert.
Ja, aber das konntest du halt aus offensichtlichen Gründen, was das Match dann halt bedeutet hat, nicht machen, ne?
Das kannst du halt nicht, wenn Near Diamond Cutter in seinem Abschiedsjahr ist und nochmal das Match gegen Tank haben will. Deswegen ging das halt auch
nicht. Genau, das ging halt nicht. Ja, aber ich würde auch sagen, schwächste Match des Wochenendes. Ich glaube, mehr müssen wir nicht drüber sagen, außer du möchtest noch was dazu erwähnen.
Nee.
Dann haben wir ein Match, das fand ich aber ein bisschen cool. Das war schon ein bisschen cooler, jetzt auch nichts Überragendes, aber war auf jeden Fall ganz nett. Denn Cody Mannon durfte auch mal wieder wrestlen.
Ja.
Das hat mich sehr gefreut. Ich mag Cody ja sehr, sehr gerne, du ja auch. Mhm. Und er hat dann hier gegen Dimitri Alexandrov gecatcht. Ja, war ein anständiges Ding, jetzt auch nichts Überragendes, aber ich würde sagen, solide bis gut auf jeden Fall.
Ja, das war so solide das Standardprogramm von den beiden in 7 Minuten. Ne? Ja. Also es hat jetzt, ich habe jetzt noch nicht bewertet, weil die Möglichkeit zu bewerten ist jetzt erst vor relativ kurzer Zeit gekommen. Am Anfang war nur das letzte Match bewertbar. Das hat jetzt aktuell eine 5er-Wertung, ich glaube, da würde ich mitgehen. Das war solide, nichts Spektakuläres, aber das war auf jeden Fall. Besser als der Opener, da gebe ich dir recht.
Ja, und Cody Mannhorn Wrestle zu sehen, ist immer gut.
Auf jeden Fall.
Von daher, gute Sache. Ja, dann gehen wir schon weiter in das dritte Match, das, was wir eh schon angesprochen haben, Neil Diamond Cutter, der ja quasi auf seinem Retirement jetzt ist halt, und hat er gesagt, okay, bevor ich jetzt aufhöre, will ich unbedingt nochmal das Match gegen Tank halt haben. Da hat man ja auch erwähnt, die haben King of the Deathmatch oder sowas, 2000 oder sowas haben die mal gekriegt, oder 2002 oder sowas, ne?
Es müsste bei, muss man nachgucken, bei jedem Neil Cutter müsste es irgendwas Ende der 2000er gewesen sein.
Ja, oder so.
King of the, warte mal, könnte das King of the Deathmatch 2010 gewesen sein, vielleicht? Ich weiß nicht, aber die haben auf jeden Fall noch eine gemeinsame Vergangenheit aus den,
aus den Zeiten. Zeit und damals bei einem WrestleMania-Wochenende in Tampa sind sie halt aufeinander getreten. Da war das aber irgendwie nur, so haben sie erzählt, glaube ich, so ein Zufall oder sowas, halt, weil da irgendjemand abgesprungen oder abgesagt hat. Stimmt, oder irgendwie
ich weiß sogar, was das war. Das waren diese Shows in dieser Location mit dem Faltfisch an der Wand. Und das waren diese Shows, vielleicht kannst du dich noch dran erinnern, wo Danny DeManto und, ich glaube, John May Murdock waren das, Teddy Hart rausgeschmissen haben.
Ah, okay.
Da hatten die ja auch so Shows in der Venue. Das müsste da passiert sein. Das hatte ich aber schon wieder tatsächlich völlig vergessen.
Also ich habe jetzt ja mal gesehen, dass sie hatten dann in den 2000ern kein Match gegeneinander. Das erste Match war dann dieses besagte in Tampa, das war bei Volume 12 in Tampa am 10. April, also müsste dann auch WrestleMania-Wochenende gewesen sein. Dann gab es halt ein Jahr später, fast genau ein Jahr später, nämlich am 1.4. dann 22. Gab es das bei der Volume 24 in New Jersey, gab es das auch, hat beide Neil Diamond Cutter gewonnen.
Ja.
Ja, da gab es halt ein paar Multi-Matches mit denen halt und dann halt das das Match jetzt. Ja, wie fandest du denn, Sebastian?
Ich muss halt sagen, ich fand's, ja, enttäuschend ist ein großes Wort, aber ich fand's schon, dass ich gedacht habe, ey, da wäre mehr drin gewesen. Ich fand's solide, aber es war jetzt vielleicht nicht das, was ich mir wünsche von so einem letzten Tank gegen die Damenkarte. Kann auch sein, dass das damit zusammenhängt, dass ja der Card so viel untergeordnet wurde, was das Main Event angeht, aber ich fand auch tatsächlich, es war nicht mal das zweitbeste Match, es war nämlich ein anderes für mich. Mhm. Aber ja, vielleicht so dritt- oder viertbestes Match, so vielleicht in dem Bereich. Also von den soliden Matches war es sicherlich eines der besseren, aber man hatte schon irgendwie das Gefühl, das war ein bisschen auf Sparflamme. Ich meine, man weiß ja auch nicht, Neil Diamond Cutter, man hat bei ihm schon das Gefühl, dass er aufhört, weil es auch körperlich nicht mehr geht.
Ja, ich
auch. Und das hat man auch schon das Gefühl, dass er teilweise auch ein bisschen schmerzhaft, wenn er läuft und so. Deswegen, vielleicht geht da auch einfach nicht mehr so viel. Das muss man auch fairerweise sagen.
Ja,
wenn er dann dieses Jahr aufhört, ist das ja auch vernünftig, weil der ist zwar überhaupt nicht alt, Neil Diamond Cutter, der ist 40, was ja, ne, ich glaube 14 Jahre weniger als das Tank auf dem Tacho hat, oder 16 Jahre, glaube ich sogar. Ne? Tank ist, glaube ich, noch jünger, 70. Aber Neil Diamond Cutter hat halt auch schon 20 Jahre Deathmatch Wrestling in den Knochen. War halt auch schon ja ab 2008, glaube ich, bei IW Mid-South. Deswegen, wahrscheinlich hatten die kein Match gegeneinander, er und Tank, aber man kannte sich vielleicht von ähnlichen Locker-Rooms, wobei ich gerade überlegt habe, es kann sein, dass er da, weil Tank ist ja von IW Mid-South weg nach dem Mike Levy-Incident. Das heißt, es kann sein, dass sie sich vielleicht knapp verpasst haben oder noch über den Weg gelaufen sind. Es kann auch sein, dass sie sich noch bei einer anderen Liga über den Weg gelaufen sind, über die wir hier nicht reden wollen. Bevor dann beide auch mit dem gebrochen haben. Da waren die nämlich, glaube ich, auch beide noch eine Zeit lang. Deswegen, ja,
Also, Neil Diamond Cutter hat auf jeden Fall sein Debüt bei IW Mid South 2008.
Ja. Genau, genau.
Weiß nicht, ob kann der, sein, dass der Tank Mike, da schon weg war.
Der Mike Levy Incident war auch 2008, oder?
Das kann natürlich sein.
Ich glaube es. Sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube es. Warte, ich glaube. Ja, warte, also es gab da sogar einen Artikel zu auf Cage Match. Ja, 1.8.2008, das war im ähnlichen.
Ja, okay, Bereich. Dann war es danach, weil Diamond Cutter hatte sein Match im Oktober 2008 sein erst. Also da hat sich quasi wirklich knapp verpasst.
Ich glaube, Tank hat er dann nochmal, ich glaube, er hat das auch mal erklärt bei Wrestling Life etc. Er hatte dann irgendwie nochmal ein, zwei Matches, weil er war ja dann quasi 7 Monate gebannt. Dann hat er nochmal so ein, zwei Matches, die irgendwie vorher verabredet waren, vor allem im Mid-South. Und dann war es das aber.
Ja, er hatte dann 2.9, hatte er genau. Zwei Stück.
Dann war es das, glaube ich, ne?
Das war King of, genau, dann war es das bis 2015 hatte er dann nochmal zwei Matches.
Okay.
Ich kann mal gucken, ob Neil Diamond Cutter da auf der Card war. War er nicht. Gut, ist ja auch egal, aber ich würde dir auf jeden Fall zustimmen. War so ein bisschen Sparflamme. Ich meine, Tank hat ja auch gesagt, er will eigentlich keine Deathmatches mehr machen. Aber jetzt das eine wollte er unbedingt dann halt noch machen gegen Neil Diamond Cutter.
Macht er meistens das, was Tank macht, ja auch eher so ein Hardcore-Brawl, der vielleicht so ein bisschen in Deathmatch-Reihe geht, aber der macht jetzt nichts krass mit Glas, mit Feuer, etc., ne?
Ja, ist ja auch absolut vernünftig, wenn man mal bedenkt, wie alt der schon ist und sowas halt, ist das ja auch vollkommen fein, ne?
Ja, 56 Jahre alt und wrestelt seit 1996, ne? Oder wird dieses Jahr 56, besser gesagt.
Schon verrückt, ne? Also,
ja.
Hat einiges auf dem Punkt. Aber bester Mann-Tank und sowas halt, aber ja, du hast natürlich recht, dann ist es so ein bisschen, hat man sich da vielleicht ein bisschen einfach auch zurückgehalten, was ja auch okay ist dann halt, ne? Ja. Es ging ja auch mehr, es ging ja auch nicht so sehr um die, ich sag mal, um die Matchqualität selber, sondern einfach um diese emotionale Komponente halt, ne?
Genau.
Und dann ist es auch fein, finde ich dann halt. Ein bisschen besser, aber jetzt auch nicht unbedingt viel besser, fand ich dann, war dann das Match danach.
Ziemlich gleich sogar aus. Ich fand es auch so solide.
Ja.
Aber halt nichts Das war jetzt wieder so ein Match, wie wir es öfters von Angel Metro sehen, finde ich.
Das stimmt.
Nicht sonderlich schlecht, nicht sonderlich gut, solide, unspektakulär und jetzt nicht so krass erinnerungswürdig wieder, weil es abgerissen hat, noch weil es irgendwie komplett gecrashed ist oder komplett schlecht war.
Ja, aber ich würde sagen, die Matches von beiden an den Vortagen waren besser.
Deutlich. Also bei Angel Metro sehr deutlich und bei Eric Bryan auch das war besser gegen James.
Auch war besser. Würde ich auch auf jeden Fall zustimmen. Von daher war okay. Es war dann auch irgendwie gefühlt wichtiger, was dann nach dem Match passiert ist. weil dann kam ja Lucky 13 raus, für die, die es nicht wissen oder wundern, warum er rauskommt, das ist halt der Partner von Andrew Metro. Und da kam er halt raus, ne, so ein bisschen, ne, supportive und sowas halt hier, ne, aufmuntern hier halt, dann trotzdem mit ihr feiern. Ja, und dann ist er gegen sie geturnt.
Das war sehr überraschend. Also, ich muss aber sagen, das haben sie gut gemacht. Also, das fand ich tatsächlich einen ganz guten Turn.
War ein guter Turn. Generell war ja die Show schon, das kann man so sagen, so für ICW-Verhältnisse und auch im Vergleich zum Vortag, schon ein bisschen Storyline-lastiger so grundsätzlich.
Ja, man hat mehr, ich nenne das jetzt mal Fäden ausgerollt, ja, die dann irgendwann wieder zusammenlaufen werden.
Ja, gerade vor allem, wenn man bedenkt, dass halt die 100 vor der Tür steht, ist das absolut verständlich und auch sinnig, denke ich, halt.
Ist ja auch eine der Sachen, die wir, glaube ich, auch an ICW nur als Bart mögen, dass das nicht einfach ist, ja, Person A haut Person B mit Gegenstand auf dem Kopf, sondern dass das halt alles eine gewisse Psychologie hat und halt auch eine gewisse Story und Bewandtnis und so. Da ist ein Gedanke hinter und das ist nicht einfach stumpfes sich kaputt hauen.
Ja, ist richtig. Von daher ist das ja auch eine gute Sache. Ich gehe mal davon aus, können wir vorstellen, dass man das vielleicht auch noch für die 100 dann buckt halt.
Ja.
Sowas halt, falls es nicht sogar schon ist. Ich habe die gerade hier aufgeschrieben. Schauen, da steht es noch nicht drauf, aber kann auf jeden Fall noch kommen. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ist, glaube ich, für beide auch gar nicht so schlecht, weil wir haben ja gerade schon gesagt, Angel Metro hat ja sicher super viele Erfahrungen. Lucky 13 hat eine Menge Erfahrung. Lucky 13 auf der anderen Seite ist vielleicht nicht mehr einer für die ganz großen Matches, aber ich kann mir vorstellen, dass die miteinander mehr zeigen können als vielleicht mit Gegnern, die jetzt auf ihrem Niveau sind oder drunter oder so, weil es ist halt ein großer Vorteil, wenn man einander so gut kennt. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die beiden auch zusammen trainieren. Das hat man ja zum Beispiel auch in unserer Review gehört zu Produce, wo man auch einfach gesehen hat, okay, auch wenn Amazing Red nicht mehr so die Hammer-Matches zeigt, aber gegen Charles Mason haben die beiden echt besser funktioniert, also sowohl Charles Mason gegen Amazing Red, als auch Amazing Red gegen Charles Mason haben besser funktioniert als gegen viele andere, weil es einfach Trainer und Schüler ist. Und ja, absolut. Insofern
ja, und
ist das, glaube ich, gar nicht so eine schlechte Entscheidung.
Und irgendwie wäre es auch ein cooler Moment, wenn dann Angel Metro ihren ersten Sieg holt bei der 100 gegen ihren Partner oder sowas. Ist halt eine coole Story, die man erzählen könnte dann auch.
Und das wird ja, und vor allen Dingen, das ist ja auch das Coole dann, das wird ja nicht sein, was irgendwie im Main Event steht oder so, sondern hast du wirklich ein Match in der Under- oder Midcard, was aber eine Story hat und was dann vielleicht auch einen coolen Payoff hat. Das machen sie auch schon ganz gut, finde ich.
Genau. Finde ich auch. Von daher kann das sicherlich auch ganz cool dann halt werden. Dann geht's weiter. Auch mit einem coolen Match, auch etwa relativ, also generell die Matches alle waren hier alle sehr kurz, also das Match, wo wir jetzt reden, war quasi das längste Match der Show, das war das längste Match der Show, und es ging halt, und es ging 10 Minuten 47, ne, also war ja auch deutlich kürzer dann als die vom Vortag.
Ja.
Von daher passt das ja auch. Das war aber auf jeden Fall Nathan Maury, der quasi das Doppel voll gemacht hat und den zweiten Reject am zweiten Tag besiegt hat, nämlich Reed Bentley.
Das sagt schon viel, finde ich.
Das sagt sehr viel auf jeden Fall. Also vielleicht ist er ja auch dann nach Alexandrov mal mit einem Title-Shot oder sowas dran. Würde ich mich sehr freuen.
Ich auch.
Der war aber, glaube ich, noch nicht so bei so vielen ICW-Shows außerhalb von Chattanooga, glaube ich. Ne? Ich glaube, der war nur bei den... Ich versuche das mal gerade herauszufinden. Er hatte auch schon welche außerhalb. Er hatte das ja gegen Hoodfoot natürlich, das zweite... Hatte er auch gegen Eric Ryan so einen Terracotta-Müll.
Terracotta-Ding war, glaube ich, im Hard Ballroom, ne?
Genau. Er hatte also die meisten natürlich an den Chattanooga-Wochenenden, aber hatte schon auch in Massachusetts, in Michigan.
War er nicht bei einer dieser Double-Shows da mit Beyond?
Oder in diesem, genau.
Venue da von Beyond in dem...
Genau, Sonja. Da hat er das Match gegen Alex Stretch. Bei der mit Horror Slam zusammen hat er ein Match gegen Otis Koga, in Chicago gegen Malcolm Monroe III. Also ein paar hat er auf jeden Fall schon, aber die meisten natürlich dann innerhalb aber
das,
von...
War das in dem Sonja, war das nicht auf der gleichen Card, wo es Tank gegen Little Mean Kathleen gab?
Ich schau mal gerade. Ja, ich war es tatsächlich. Ja, 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 Denn DeManto gegen JT Jun, Matt Tremont.
An das Danny DeManto-Match gegen JT, dann hätte ich mich jetzt nicht mehr, weil ich kann mich halt noch an Tank gegen Little McLean erinnern.
Ja, das bleibt natürlich im Kopf. Ne? Also
es gab ja dann noch das Wrestling Life etc. mit Reverend und Tank, wo Tank erzählt hat, gegen Little McLean zu wresteln ist so ein bisschen, als wenn du gegen einen von den Muppets wrestelst. Fand ich einen sehr schönen Vergleich.
Passt sehr gut, ja. Also, ja, der Reverend, das hat man auch beim SCI bei der Hall of Fame gemerkt, der kann schon gut reden und gut mit Worten und ja. So umgehen. Das ist schon ein guter Mensch, ein guter Talker. Also das muss man auf ja schon Fall. Sagen. Ja. Er meint, also, ja, absolut. Also den könnte ich mir auch vorstellen als so eine Art Prediger irgendwie in so einer freien Kirche oder sowas halt.
Ja, auf jeden Fall.
Oder keine Ahnung, bei so einem Cthulhu Rising oder sowas halt, irgendwie sowas vielleicht eher als was Religiöses oder sowas halt, aber oder zumindest sagen wir einfach in irgendeiner Sprecherrolle.
Ich wollte gerade sagen, also bitte beschwöre hier nicht das Alistair Black Stable bei TWE herbei, bitte nicht.
Ach du Scheiße.
Und du darfst nicht vergessen, Joe Gacy hat auch keinen Vertrag, was soll man sagen?
Stell dir mal vor, also Coven of the Goat gegen Tommy Ends Crypt oder so, keine Ahnung.
Tommy Ends Crypt featuring Riot 6 featuring The Righteous.
Wir beenden diese Aufnahme jetzt hier. Das ist jetzt hier. Ja, hoffen wir mal nicht, aber you never know. Aber
und hat tatsächlich so sagt, das machen wir.
Das machen wir. Stimmt, add doch The Righteous to the Mix, dann ist alles okay.
Ja, genau.
So, aber ne, was sagst du denn zu Nathan Mowry gegen Reed Bentley?
Das war für mich das zweitbeste Match der Show.
Ja,
das war echt anständig. Das hat auch ein bisschen mehr Zeit gekommen. Auch hier, beide können sicherlich noch mehr. Und wenn die einen anderen Spot gehabt hätten auf der anderen Show, wären die zum Beispiel Main Event gewesen, wäre da auch sicherlich noch mehr gegangen. Aber man muss sagen, selbst wenn die mit so ein bisschen angezogener Handbremse wresteln, ist das immer noch wirklich gut. Oder immer noch echt anständig, mal mindestens. Wie du sagst, ich finde auch schön, dass man bei ICW No Spart immer sieht, da ist Hirnschmalz hinter. Also auch, dass Mori jetzt den zweiten Reject besiegt, war sicherlich kein Zufall.
Ja,
und das wirkt nicht wie ausgewürfeltes 50-50-Booking. Und das war ein anständiges Ding. Und war dann auch schon das zweitbeste Match.
Genau, und dann gab es auch nochmal hier so einen kleinen Story-Aspekt auf jeden Fall. Dann nach dem Match, weil dann gab es so ein bisschen Beef quasi. Erst mit Reed Bentley und Nathan Mowry dann nochmal. Und dann kam John Moy Murdoch halt noch dazu. Kam Eric Ryan auch dazu. Haben die halt so ein bisschen gepöbelt, getalkt halt quasi. Ja, und dann gab es halt die Herausforderung quasi. John Wayne Murdoch gegen Eric Ryan bei der 100. Was sehr passend.
Wird sich auch ein gutes Match.
Ja, was auch sehr passend ist, weil bei der Volume 1 haben sie schon gegeneinander gekämpft.
Richtig. Und bei Eric Ryan ist halt jemand, wir haben ihn ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt, Eric Ryan ist jemand, wenn der einen wirklich guten Gegner wie Murdoch hat, kann das auch ein richtig gutes Match werden. Ich finde, bei Eric Ryan bestimmt immer so ein bisschen der Gegner mit darüber, wie das Match wird.
Stimmt.
Weil das eine ist, der kann gut mitgehen, ist aber nicht unbedingt jemand, der selber das Niveau so hochsetzen kann, dass er Leute ziehen kann, in meinen Augen.
Ja, das
er ist ein guter Tanzpartner, aber er kann nicht so gut führen, so würde ich das sagen.
Ja, das ist ein guter Vergleich, aber ich glaube, gegen John Wayne Murdoch muss man sich dann da keine Sorgen machen, das wird dann schon ziemlich geil ballern.
Ja, das stimmt.
Und das wird dann auf jeden Fall eine coole Sache. Freue ich mich auch irgendwie drauf. Es sind ja auch zwei, man muss es ja auch so sehen, man muss ja auch für das Full Circle sehen. Es sind halt zwei sehr wichtige Menschen für Noah Spart. Eric Ryan war ja auch schon American Deathmatch Champion. Halt,
man muss auch sagen, Eric Ryan ja auch jemand, was viele Leute vielleicht unterschätzen, der auch schon ewig dabei ist. Er ist seit 19 Jahren im Wrestling, ne?
Ja, ne? Das kommt auch noch hinzu. Und ich mag halt diesen Full Circle Moment, dass man sagt, ja, bei der Volume 1 gab es das Match schon, jetzt machen wir bei der Volume 100. Quasi 99 Volumes später gibt's dann nochmal das Match halt. Das ist dann schon irgendwie cool.
Auf jeden Fall.
Und dann kam es schon zum Co-Main-Event. Das war dann Schleck gegen Ninho Extremo. Das fand ich, glaube ich, von dem Abfahrt-Level ein bisschen geerdeter als das Ninho Extremo-Match vom Vortag. Ja, gehört jetzt für mich aber auch nicht so zu den Top-Matches. Wahrscheinlich so auf Platz 4 oder sowas. Vielleicht sogar noch dahinter. Also jetzt nichts Spannendes. Nochmal ein bisschen Ruhe vom Main-Event. Halt, und Schlag hat dann gewonnen, ist dann okay oder sowas. Halt, Schlag gewinnt irgendwie mir ein bisschen zu viele Matches bei NHB, aber ist wohl okay.
Ja, ne? Schlag muss gewinnen, weil Danny DeMantel hat halt Angst, ne? Weil du weißt ja, ne? Guns don't kill people, Schlag kills people.
Ja, genau. Das stimmt. Ja, schon gefährlicher Dude. Also ich sag mal so, wenn ich den jetzt mir auf der Straße gegenüber gehen sehe, dann würde ich, glaube ich, auch die Straßenseite wechseln.
Ja, wobei ich weiß gar nicht, ob der so gefährlich ist, weil ich glaube, um wirklich so gefährlich zu sein, fehlt dir vielleicht so ein bisschen so der Plan.
das könnte sein, aber ich sag mal so, dumme Menschen sind auch nicht ungefährlich, also mal gucken.
Das stimmt. Also, schlag jetzt halt Wrestler, die guckst an, du weißt, was du bekommst. Das muss man eben gestehen.
Ja, das stimmt.
Ich muss halt sagen, ich fand das Match hier als Co-Main-Event eigentlich ganz cool. Weil wie du schon sagst, das war nicht vollkommen übertrieben. Das war solide, war auch, glaube ich, von den soliden Matches eines der besten. Ich glaube, ich würde mitgehen, ich würde das auch so auf 4 oder so sehen. Es war natürlich, also ich fand beide Matches vom ersten Tag besser. Muss allerdings sagen, was ich gut fand, ist, dass Nino Extremo hier im Main-Event dann, vor allen Dingen hier im Co-Main-Event, nicht so abfahrt gegangen ist, wenn man bedenkt, was dann noch im Main-Event kam.
Ist richtig.
Also, insofern ist es gut, dass die beiden hier ein bisschen Piano gemacht haben. Fand.
Ja, absolut. Haben hier den Piano-Man von Billy Joel gemacht. Genau. Ja, das fand ich dann auch okay. Danach gab es dann noch Jameson Shook, der Nino Extremo attackiert hat und ihm quasi dann den Flyer hingelegt hat für das Wochenende drauf. Für Night Zero bei seiner Show, da gab es ja dann das Match Jameson Shook gegen Nino Extremo.
Genau.
Du hast es ja schon gesehen, ich habe es noch nicht gesehen. Werde es aber noch nachholen, aber da werden wir dann auch sicherlich noch ausführlicher an anderer Stelle drüber reden. Von daher jetzt erstmal dazu nichts. Aber das gab es auf jeden Fall. Ja, und dann ging es halt los mit dem Main Event, ne? Halt American Deathmatch Title Match, Exploding Cage Match. Dr. Redacted verteidigt gegen Hoodfoot, Jameson Shook und John Wayne Murdoch. Erstmal, ich habe mich kaputt gelacht, als Jameson Shook da rauskam in diesem Schutzanzug da, wie bei so einem, wie so einem Strahlenschutzanzug schon fast.
Ja.
Wie so ein, oder so ein Karate-Schutzanzug eher.
Genau.
Und dann mit Schutzbrille und sowas, das fand ich schon großartig. Also ich finde, diese Heel-Rolle, die er halt jetzt hat, in diesem ganzen TWE-Kosmos, das macht schon irgendwie sehr gut, ne?
Er ist ein Troll, das ist super.
Er ist wirklich ein Troll, das passt halt einfach so gut. Hat auch so ein bisschen den Heel.
Ja, ich habe letztens von jemandem gehört, das fand ich sehr gut. Wir sind da ja in dem Kosmos drin, deswegen fällt das nicht so auf. Aber ich hatte auch von jemandem gehört, der gesagt hat, ey, ich merke, wie krass ich aus diesem Kosmos raus bin, wenn ich einschalte und sehe, Jameson Shook ist da jetzt Heel und Casey Owens ist Face. Wo sagen wir jetzt hat er recht, wenn man da jetzt lange nicht mehr eingeschaltet hat, denkt man, was ist denn jetzt hier los? Wenn man natürlich die Shows regelmäßig sieht, man das schon alles durchaus
organisch
hört. Wobei bei Jameson gab es zumindest noch den Schocker mit dem richtigen Turn, wo man gesehen hat, okay, der ist jetzt hier. Bei Casey war das eher so eine Entwicklung, würde ich sagen. Ist eher so ein fließender Übergang. Aber ja, wenn man vielleicht vor einem Jahr das letzte Mal das geguckt hat oder so, ist das schon heftig, das stimmt.
Wollte gerade sagen, also wenn du jetzt ein Jahr lang kein TWE so geguckt hast und machst auf einmal wieder an, dann denkst du dir so, wow, was ist da los?
Ja, was
der letzte? Also das stimmt schon, der ist schon eine wilde Entwicklung halt. Ne? Aber bei dem Schuck hätte ich es niemals gedacht, dass der Heel turnt oder sowas halt, aber es funktioniert halt irgendwie, ne?
Auf jeden Fall.
Er hat dann auch so ein bisschen den Heel des Matches gespielt, weil dann jeder durfte dann mal so gegen ihn ran, so ein bisschen ihn verkloppen und sowas halt, ne?
Ja, die haben sich am Anfang so ein bisschen alle gegen ihn gestellt, so ein bisschen geteamt gegen ihn.
Ja, passt ja dann auch und sowas. Er ist ja auch der klare Heel. Also, John Wayne Murdoch ist ja irgendwie auch ein Heel, aber irgendwie ist er ja doch eigentlich eher so ein Tweener, weil er wird ja trotzdem irgendwie abgefeiert halt.
Ich würde sagen, John Wayne Murdoch ist so ein Tweener mit leichten Heel-Tendenzen.
Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut, aber ja, es war schon sick, ne? Also, du hast schon das letzte Match angesprochen. Das haben sie ja auf jeden Fall nochmal übertroffen. Ich fand es auch gut, dass das nicht so lang war mit unter 10 Minuten halt. Also ich glaube,
wenn das länger gewesen wäre, hätten manche auch einen Herzinfarkt bekommen. Liebe Grüße an Ben an der Stelle.
Ja, also ich habe Bilder halt gesehen. Das war auf dem Parkplatz vor der Arena und der ganze Parkplatz war halt, der war halt verqualmt und sowas halt, ne?
Das sah wirklich aus, als wäre da ein Hausbrand oder so.
Ja, also da kannst du echt froh sein, dass da niemand irgendwie die Cops oder die Feuerwehr gerufen hat, ne? Das kann ja sein, wenn er, ich sag mal, da kommt irgendjemand vorbei, vielleicht mit dem Hund spazieren oder war in einem Grocery Store daneben an oder so, ne?
Ja.
Und sieht da halt nur diesen Qualm da halt raus, ne? Ich meine, das weiß ja vielleicht nicht jeder, dass da irgendwie Wrestling stattfindet oder so, ne?
Ja.
Und ist schon wild, aber es macht ja auch Sinn, dass das so passiert ist, weil jeder kennt ja die TWE-Räder, das ist ja auch nur so ein kleiner Kasten, ne? Und ja, das heißt, dieser Qualm, der verteilt sich dann natürlich überhaupt. Genau, der muss irgendwo hin. Also das heißt, du musst dann da erstmal natürlich alle Türen aufmachen und da quasi erstmal stoßlüften, damit das überhaupt irgendwo abziehen kann, weil die haben ja auch keine Abzugshauben oder sowas halt da.
Also wenn du das jetzt zum Beispiel, wenn die Leute jetzt gucken, wenn du das zum Beispiel in dieser Showboat-Lokalität in Atlantic City gemacht hast, die ja viele von GCW kennen. Das ist ja sogar so, dass die ja innerhalb der Location auch jetzt den Saal ja gewechselt haben. Sie waren früher in einem der anderen Säle. Und das sieht ja aus wie so Industriehallen und das sind ja riesige, weitläufige Hallen quasi. Ja, da zieht das weg. Aber wo soll er hinziehen, als TWE Arena?
Ja, genau. Also da, im Prinzip bleibt dir ja nur die Möglichkeit, dass das in den Parkplatz zieht, ne? Weil du hast zwar so Nebenräume, aber da hast du ja auch keinen Abzug. Das heißt, das muss ja irgendwo hin, also das kann ja nicht da bleiben, das verschwindet ja nicht einfach so halt, ne? Das sah schon krass aus. Aber auch die Explosionen waren schon echt krass gemacht, fand ich.
Was ich bei den Explosionen sehr lustig fand, ist, dass sie ja auch am Kommentar gesagt haben, ja, wir wissen ja nicht, was die Explosionen auslöst. Und am Anfang haben alle noch so wie so ein rohes Ei und total empfindsam und dann ist die erste Explosion losgegangen und dann haben sie einfach alle total drauf geschittet. Ja. Und haben einfach alles gemacht, wo du denkst, Jürgen, ihr fliegt doch jetzt alles um die Ohren. Spoiler, es ist doch alles um die Ohren geflogen. Es sah dann wirklich aus. Also, man hat ja dann auch in der Halle schon gesehen, ich habe auch dann später noch Berichte bekommen von Leuten, die da waren. Man hat die Hand vor Augen nicht mehr gesehen. Die sind da wirklich, die haben auf ihrem Handy die Taschenlampe angemacht. Das hat man auch ein bisschen auf dem Stream gesehen, weil sie einfach nicht die Hand vor Augen nicht mehr gesehen haben. Teilweise haben die Referees und so gesagt, ey, leuchtet mal hier rein, weil die gar nicht mehr gesehen haben, wo die waren. Das war wirklich Wahnsinn.
Ja, absolut. Also, ich finde es auch, also, das ist so ein Ding, das darfst du jetzt halt nicht overusen. Also, das kannst du nicht jetzt irgendwie im Halbjahrestakt oder sowas halt machen, ne? Aber wenn man das so alle. Ja, das kommt natürlich auch noch hinzu. Aber, also ich brauche das jetzt auch nicht als ein jährliches Ding, aber wenn das mal so alle paar Jahre oder sowas halt wiederkommt, finde ich das okay. Ja, aber war auf jeden Fall ein wildes Match, war dann auch klar das beste Match der Show. Ich würde sogar sagen, aufgrund auch halt der Art und Weise der Stipulation auch schon das beste Match des Wochenendes dann halt.
Das kann man auch argumentieren, ja. Es war auf jeden Fall das Match, was am meisten von dem Wochenende hängen bleibt.
Ja, das auf jeden Fall. Also, wie gesagt, es war schon wild, waren schon ein paar krasse Sachen dabei. Ja, am Ende hat dann Dr. Redacted halt verteidigt. Ich glaube, das war dann wenig überraschend. Das stimmt. Und, was sagen wir denn overall jetzt so zur Show? Ich würde sagen, war schon ein gutes Chattanooga-Wochenende halt.
Ich fand die zweite Show schwächer, also da wäre ich so bei 6 von 10. Ich war ja bei der ersten bei 7 von 10. Weil man muss auch ehrlich sagen, wenn das Main Event nicht gewesen wäre, wären wir da wahrscheinlich bei so mit der schwächsten Chattanooga-Show gewesen oder der Red Bank-Show. Also bei dem Main Event kann man dann sagen, ja, war in dem Bereich, wo man oft war, aber da war halt viel so Standardkost in der Undercard und deswegen hat das Main Event dann das Ganze dann guckbar gemacht. Man muss allerdings auch sagen, das hat zum Beispiel auch Morbo gesagt, der die Show besser fand, sie war allerdings auch ziemlich kompakt. Das ist natürlich der Vorteil vielleicht. Ja, wobei auch Tag 1 nicht so super lang war, man muss gerade bei SM Minus Bart sagen, man sieht das manchmal und denkt, oh, dann sieht man, ey, da sind so viele Unterbrechungen und da muss der Ring sauber gemacht werden und so. Deswegen, netto sind die Shows meistens überhaupt nicht lang.
Ja, da kann man halt schon viel skippen und sowas halt, diese ganzen Aufbausachen und sowas, die werden halt in den Streams halt nicht gecuttet. Genau. Und da kann man da halt schon viel cutten. Und dann war das auch effektiv gar nicht so lang, da gebe ich dir recht. Also ich bin mit dem Wochenende, mit diesem Chattanooga-Wochenende auf jeden Fall schon zufrieden. Aber
es hat Spaß gemacht, es gab schon bessere auf jeden Fall.
Ja, es gab schon bessere, aber overall war das schon fein.
Das ist das Problem, dass wir inzwischen auch sehr verwöhnt sind, gerade mit der Show mit Hoodfoot gegen Moby. Wir hatten ja noch mal eine andere Show, die 9-Punkte-Bereich ging. Wir hatten auch schon Wochenenden, wo wir dann noch mal 8-Punkte-Shows und so hatten. Da sind wir halt sehr, sehr verwöhnt einfach. Aber wenn man bedenkt, dass die jetzt mehrere Monate raus waren, war das auf jeden Fall eine passende Neueinführung. Und jetzt gehen wir man muss natürlich auch noch was anderes sagen. Das hast du jetzt auch schon oft gesagt, das stimmt ja auch absolut. So ein bisschen war das ja auch Build-up für die 100, ne?
Das darf man ja auch nicht vergessen. Also ganz, ganz klar, das war auf jeden Fall ein Build-up für die 100. Da können wir ja gerne auf die Card gerade eingehen. Ich habe sie hier nämlich offen.
Ja, sehr gerne.
Und also das Angel Metro gegen Lucky 30 Match steht sogar schon hier, also es ist sogar schon offiziell.
Ja.
Dann haben wir halt das angesprochene Eric Wine gegen John Wayne Murdoch Match halt natürlich. Dann haben wir Schleck gegen Slade. Das könnte auch wild werden.
Ja, das ist mit die beste Art und Weise, wie du Schleck einsetzen kannst.
Ja, weil, und
da muss man, also das hat man, glaube ich, noch nie über die beiden gesagt, aber da weiß ich echt nicht, wer verrückter ist von den beiden. Und normalerweise haben die den Titel immer inne, in dem Match, in dem sie stehen. Weil du hast gerade gesagt, Schleck ist jemand, wo du legit denkst, den möchte ich so, ne? Bei uns sagt man ja so, den möchte ich nicht nachts begegnen.
Ja.
Klingt auch nicht. Also,
Ich
bin mir auch manchmal nicht sicher, ob das mit dem, ja, der ist Gefängnisinsasse, der da nur für die Matches raus. Ich bin mir manchmal nicht mal sicher, ob das Gimmick ist, weil der könnte wirklich so jemand sein, der mal im Knast war. Und so krass, die beiden.
Ja, die sind schon krass, aber das ist halt irgendwie das beste Match, was du für beide oder mit beiden irgendwie booken kannst. Ne? Also, das wird da, glaube ich, schon wild. Dann hast du halt ein Four-Way-Match, Lowlife Louis, Casanova Valentine, Hoodfoot und Kaplan.
Das ist für eine Zusammenstellung.
Also ich denke, also irgendwie ist ja schon fast Hoodfoot da irgendwie ein bisschen verschwendet.
Ja, aber man muss halt sagen, Lowlife Louis wrestelt halt nicht mehr viel. Ne? Der Mann ist ja auch schon fast 50, sein Sohn wrestelt ja auch schon.
Ist das Highlife Louis, oder?
Nee, ich weiß, Louis, der heißt, glaube ich, auch tatsächlich Louis Junior einfach. Also der heißt Louis Ramos Junior. Also, ne, genau, Lowlife Louis tritt ja immer noch als Louis, als Lowlife Louis an, aber der heißt ja im echten Leben Louis Ramos oder Ramos, wie es ausgesprochen wird. Und sein Sohn tritt, glaube ich, einfach als Louis Ramos Junior auf. Aber Lowlife Louis ist ja auch schon seit fast 30 Jahren im Wrestling und der ist natürlich jetzt, dass er auch nicht mehr so viele Matches macht. Aber der hat in der Kombi mit Hoodfoot, der ja Mainstay ist, mit Casanova Valentine, der immer so ab und zu mal da ist bei AEW, aber auch nicht regelmäßig.
Ja, da war es, glaube ich, die Erklärung, dass er halt bei der ersten Show dabei war, einer der genau. OGs quasi.
Aber wie Kaplan da reinkommt?
Weiß ich nicht, ja. Vor allem, dass die GWF ihn dann halt freigegeben hat, hier Jem Kaplan, ne?
Tete.
Genau. Ist er natürlich nicht, aber das ist auch so jemand, von dem habe ich auch nicht so viel gesehen halt. Ne? Der wrestelt halt auch bei vielen Ligen, die ich halt nicht gucke, so AIW zum Beispiel.
Genau, da habe ich manchmal ein bisschen von ihm gesehen. Ich habe ihn mal bei Enjoy Wrestling gesehen. Die kommen ja da, glaube ich, aus Pittsburgh oder so.
Ja, aber GCW war halt meinem Clusterfuck.
Genau, ich glaube, er ist auch schon mal bei Mr. Chainsaw Pro Wrestling gewesen.
Das letzte Mal bei ICW war er halt bei Volume 73, das war letztes Jahr im April.
Ja. Deswegen, er macht auch nicht so viel. Also, ich glaube, er ist auch hauptsächlich, würde ich sagen, die meisten seiner Matches hat er auch wirklich bei AIW.
Ja, und er ist auch, glaube ich, kein reiner Deathmatch-Wrestler, ne?
Nee. Ich würde sagen, Kaplan ist mehr so. Der ist halt schon mehr so ein Brawler, der ab und zu mal so ein bisschen Hardcore einstreut, aber das ist jetzt kein. Ich meine, der wurde jetzt auch nicht unbedingt von Leuten trainiert, die für ihre Deathmatch-Fähigkeiten bekannt sind, weil seine Trainer waren Johnny Gargano und Kenneth LeRae.
Ja, gut. Dann haben wir halt auf jeden Fall Dr. Redacted gegen Dimitri Alexandrov. Das wird auch cool, da freue ich mich auch drauf. Das wird sicherlich geil. Und dann haben wir, das ist noch angekündigt, ein IWTV-Title-Match. Nämlich der Champion Mance Warner verteidigt gegen Reed Bentley. Das könnte auch cool werden.
Ja, auf jeden Fall. Weil Mance und Reed Bentley, die haben auch, wie soll ich sagen, lange Zeit so. Also, erstens waren die ja auch in einem Stable bei den Rejects. Also, wir haben ja gerade schon gesagt, dass Reed Bentley und John Wayne Murdoch Tag Team Partner sind. Es gab ja bei den Rejects dann auch noch. Ich glaube, da gab es ein paar Formationen. Es gab eine Formation mit Dick Depp, der ist aber nicht so bekannt. Das ist ja so ein Local Wrestler. Aber ich glaube, die Bekannten, die noch mit drin waren Akira, der ja auch mal bei der WXW war. Und Satu Jin, der war auch noch mit drin.
Stimmt. Ja, aber hauptsächlich sind es halt natürlich dann Murdoch und Reed Bentley halt, ne? Aber das Match, also das wird, glaube ich, auch cool, auch Mance Warner jetzt hier halt dann bei NXT da am Start zu sehen. Gut, für den öffnen sich natürlich viele Türen dadurch, dass er halt jetzt IWTV-Champion ist und er ja auch durchaus schon Erfahrungen in Deathmatches und sowas hat. Das heißt, das passt ja auf jeden Fall und finde ich ja auch cool, dass man dann sagt, okay, wir machen halt ein IWTV-Titelmatch dann auf die 100-Card. Das ist dann auch absolut fein. Und das letzte Mal, als Vince Warner übrigens bei ICW war, war 2020 bei Volume 5, dem Deathmatch Circus.
Hätte ich nicht gedacht, dass das so lange her ist.
Ja, hätte ich auch nicht gedacht, deswegen hatte ich es gerade mal nachgeguckt. Da hat er übrigens gegen Casanova Valentine gewrestelt. Und am gleichen Tag war auch Volume 4 auch Deathmatch Circus, da hat er gegen Tony Deppen gekämpft. Und okay, weißt du, was sein erstes Match bei ICW No Holds Barred war und gegen wen?
Meinst du jetzt von Vince Warner?
Ja.
Lass mich überlegen. Erstmal, ja, müsste wahrscheinlich 2020 gewesen sein, ne?
Ist richtig? Januar 2020?
Januar 2020.
Ich glaube, es ist schon.
Warte, Moment. Also Tony Deppen und Casanova Valentine war auch.
Das war übrigens, vielleicht hilft dir das, das war bei Volume 1. Das war bei der ersten No Holds Barred Show.
Wollte ich Necro Butcher sagen? Ich glaube, Necro Butcher war da gegen Schlag, oder?
Necro Butcher war gegen Schlag, ist richtig.
Okay. Nee, dann. Aber es ist irgendeiner von der alten Garde gewesen.
Es ist einer von der alten Garde, er hat in 11 Minuten 51 gegen Dan Muff verloren.
Ach du Scheiße. Ich wollte jetzt noch Loki sagen, aber Loki war gegen Takeda, glaube ich.
Genau. Ich kann ja mal kurz einfach, weil jetzt bald die 100 ansteht, mal die Card vorlesen von Volume 1. Die war auch in Jersey City in der White Eagle Hall. Der Open, du hast die Show ja sogar gesehen, du hast sie auf Cagematch auch bewertet. Du hast damals 5 Punkte gegeben. Der Opener war. Ist auch ein verrücktes Match. Tessa Blanchard besiegt Nick Gage. Das ist verrückt. Homicide gegen Casanova Valentine. Alex Colon gegen Jimmy Lloyd. Dann halt Eric Ryan hat John Wayne Murdoch besiegt. Dann
stimmt, ja.
Killer Cross gegen Tony Deppen.
Oh Gott, das Match erinnere ich mich sogar.
Dann Schlag gegen den Necro Butcher. Das hat hier im Matchguide bei Cage eine 2,63er Wertung.
Ja.
Du hast keinen Kommentar abgegeben, zumindest für die Bewertung. Dann halt im Co-Main-Event Dan Muff gegen Mance Warner. Ja, und im Main-Event hast du genau richtig Loki besiegt Masashi Takeda.
Ja. Ja, krass.
Verrückte Show. Aber ja, das war es auf jeden Fall dann von uns für die 98 und die 99. Wir hören uns auf jeden Fall für die 100 wieder. Dida ist dann auch am Start. Wenn wir Morbo fragen, hat er sicherlich auch Bock, dann machen wir das auch. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die 100. Ich bin gehypt, ich habe Bock drauf und bin auch froh, dass ICW No Holds Barred wieder da ist.
Ja, absolut.
Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne, dann war es das von unserer Seite aus und wir hören uns hier beim nächsten Mal im Catch-Club zu einer neuesten Folge wieder von was auch immer.
Yes, auf jeden Fall. Vielen
Macht's
Dank.
Macht's gut, bis dann.
Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands!